Zuversicht kann man gut gebrauchen. An so einem Tag wie Erntedank, da ist besonders je ländlicher man wohnt, stelle ich fest, umso präsenter ist das. Ich habe auch in Großstädten gelebt und da war der Gedanke an Erntedank nicht so präsent, weil man ja auch viel weniger wahrgenommen hat, dass es Felder gibt und Äcker und dass da angebaut wird. Man ist halt gewohnt, in den Supermarkt zu gehen, Discounter, und da kauft man dann die gut verpackten Dinge. Aber die Wahrheit ist ja, dass dieser Globus nur deswegen so noch funktioniert, weil Gott der Schöpfer ist und weil er überhaupt das Ganze erhält, dass das noch funktioniert. Wir leben in Zeiten von Friday for Future. Eine junge Generation steht auf und sagt, das kann so nicht weitergehen und das ist gut so. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch gut, dass wir uns daran erinnern, dass Gott diese Welt immer noch in seinen Händen hält und dass trotz all dem, was wir als Menschen zerstören, und das ist wirklich so, und verbrauchen und durch viel zu große Gier und Profitstreben kaputt machen. Bevor ich in den eigentlichen Predigttext einsteige, kurz beten und vielleicht könnt ihr euch damit einklinken. Ich würde gerne auch um Vergebung bitten. So, bin ich der Repräsentant der Menschheit, aber das ist schon ein Problem der ganzen Menschheit, was wir haben mit dem schlechten Umgang mit der Schöpfung, die uns anvertraut ist. Himmlischer Vater, du hast diese Erde geschaffen, Himmel und Erde, und du hast sie geschaffen als einen wunderbaren Lebensraum für uns Menschen. Und ja, Vater, wir können einfach nur klagen heute Morgen vor dir und auch bekennen, dass wir als Menschen das wirklich nicht gut machen, sondern dass wir diesen Planeten, diesen wunderbaren Planeten ausbeuten und versuchen, alles rauszuholen, und dass es so viel Streben gibt nach Profit und nach Reichtum und oft zu Lasten eben auch dieses Planeten. Wir können dir heute Morgen danken, dass es überhaupt noch so funktioniert. Wir können dir danken, dass wir Luft zu atmen haben und auch viel Gutes zu essen haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst und dass du eingreifst in diesen auch sehr verflochtenen Dingen, wo nicht ein Mensch das irgendwie ändern kann. Dass du uns hilfst, demütiger zu werden, dankbarer zu werden, und nicht alles immer auf diese Karte Wachstum zu setzen. Wir danken dir auch für die junge Generation, die aufsteht. Wir bitten dich aber auch um vernünftige Lösungen, die möglich sind. Danke, Herr. Amen. Ja, ich habe einen Text ausgesucht, der auf den zweiten Blick mit Dankbarkeit zu tun hat. Eine ganz interessante Begebenheit, die wir in der Apostelgeschichte 16 nachlesen können, und ich lese uns die Verse Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 28. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis. Um wen geht es hier? Es geht um Paulus und Silas. Warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Ja, ein Einblick in die erste Zeit der Gemeinde Jesu. Noch nicht lange her, dass Pfingsten war und dass dann die Gemeinde, erfüllt mit dem Heiligen Geist, auch Jesus bezeugte und dann Paulus als einer der Wundersamen auch Jesus erlebte, zu diesen gehörten, die dann auch ausgehend von Jerusalem so versuchten, die Gegenden zu erreichen und über, ich sag's mal so, Kleingruppen, Menschen, die offen waren für Gottes Wort, die bereit waren zu spenden und zu dienen und Leiter zu werden. So gründete er Gemeinden zusammen mit seinen Mitarbeitern Und so wurde dann das Umfeld erreicht mit dem Evangelium. Damals in einer recht dunklen Zeit, dem Römischen Reich. Und das ist ja auch ein Einblick hier. Die beiden waren im Gefängnis, nicht weil sie irgendein Verbrechen begangen hatten, wo man sagen würde, ja, das ist dann auch korrekt, dass es eine Strafe gibt und dass man da mal lernt, dass man das nicht machen soll. Nein, nein, sie waren völlig ungerechtfertigterweise im Gefängnis. Man hatte sie, es war Rufmord, es war Verleumdung, sie hatten etwas Gutes getan im Sinne des Reiches Gottes und dann wurden sie also inhaftiert und waren im Gefängnis und man würde heute sagen im Hochsicherheitstrakt, im innersten Gefängnis, sie legten die Füße waren im Block, also das waren die Vorläufer der Fußfesseln, die es heute so gibt. Und das war nicht schön, das war nicht angenehm, das war ganz, ganz schwierig, die Situation, in der sie sich jetzt da befanden. Nun ist dieser Text ja ein Text, der gerne benutzt wird, auch in Kindergottesdiensten. Und es geschah ja hier etwas Plötzliches und etwas sehr Erstaunliches. Und ich sag mal, vordergründig ist ja das Erstaunlichste, was hier passiert, ein Erdbeben. Ja, ein Erdbeben, das plötzlich passiert und was dazu führte, dass Paulus und Silas frei waren. Ja, die Fesseln waren gelöst. Die Türen sprangen auf, alles, was vorher so sicherheitsmäßig zugeschlossen war, und die Gefangenen konnten raus. Und wir lesen ja auch in der Geschichte, dass der Kerkermeister, der die Verantwortung dafür hatte, ja, so war das auch im Römischen Reich, es gab eben dann Leute, die setzte man ein, du hast dieses Gefängnis hier und du musst aufpassen, dass die nicht abhauen können. Ne? Das ist das Allerwichtigste beim Gefängnis, dass die Gefangenen nicht abhauen können. So, und wir lesen ja, dass der Kerkermeister, als er wahrnimmt, was passiert, dass er, heute würde man sagen, suizidal gefährdet ist. Ja? Also er will sich das Leben nehmen. Das war jetzt nicht irgendwie eine langwierige Depression, sondern das war einfach, dass er wusste, das gibt Konsequenzen. Das ist hier meine Verantwortung. Das Römische Reich war ziemlich brutal. Und vielleicht wäre das auch eine Strafe für ihn gewesen, dass man ihn getötet hätte, weil er hat das nicht gut gemacht. Ja? Er hat das nicht geschafft, die Gefangenen wirklich da festzusetzen. Nun, also das Erstaunliche vordergründig ist natürlich das Erdbeben, das passiert. Aber für mich gibt es noch etwas Zweites, was für mich auch außerordentlich erstaunlich ist. Und da möchte ich gleich mit euch hinkommen. Nun lesen wir mitten in diesem Text, dass Paulus und Silas in diesem Gefängnis um Mitternacht Gott loben und preisen, Hymnen singen, kann man da so im Urtext wiederfinden. Und da können wir jetzt sagen, die wir hier so bequem im Gottesdienst sitzen und auch gerade gesungen haben, ja, das ist ja auch mal richtig so, ne? Als Christ ehrt man Gott und singt Lieder und ist dankbar. Aber wenn wir uns mal hineinversetzen in die Situation, wo Paulus und Silas gerade waren, dann frage ich mich, hätten wir das gemacht in der Situation? Ich habe es ja eben schon angedeutet, was sie erlebt haben war, sie haben Gutes getan, etwas getan, was im Auftrag ihres Gottes stand. Wer das nachlesen will, das ist ganz spannend, die Geschichte vorher, da haben sie einfach Jesus verkündigt und naja, dann gab es auch da so ein sehr dunkles Geschäft in der Stadt, das war so, hatte was mit Wahrsagerei zu tun und da sind Leute gekommen und die haben dann versucht, übernatürliches Wissen zu empfangen und das gibt es ja auch bis heute, das ist bei uns auch sehr verdeckt und versteckt, aber das gibt es, so leichte Formen sind so Horoskope und so Geschichten, aber dann gibt es Esoterikmessen und dann gibt es so Dinge. Und da kann man schon sehr tief und finster verflochten werden in letztlich diabolische Zustände. Und in dieser Stadt, wo Paulus und Silas Jesus verkündigt haben, da gab es jetzt zum Beispiel eine Frau, aber wahrscheinlich hat es noch mehr Menschen da gegeben, so die hat damit auch ihr Geld verdient, dass sie anderen so die Zukunft gesagt hat und Dinge erklärt hat. Und Paulus und Silas haben das Evangelium verkündigt und das ist eine andere Wahrheit. Das Evangelium bietet auf einer ganz anderen Ebene an, ja, du kannst dich verbinden mit dem Übernatürlichen, ja, und vielleicht wird dieser Gott dir auch mal etwas sagen über deine Zukunft, aber das ist der wahre Gott, das ist der Schöpfer von Himmel und Erde und da solltest du dich anvertrauen und nicht versuchen, übernatürliches Wissen auf irgendwelchen anderen Kanälen zu bekommen, weil das ist gefährlich. Paulus und Silas, also sie hatten gar nicht den Streit gesucht, aber man hat dann, weil unter anderem die Profitgier auch noch eine Rolle gespielt hat, denn immer mehr Menschen gingen nicht mehr zur Wahrsagerei, sondern sie fragten Paulus und Silas, ihr seid doch in Verbindung mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, und so gab es eine schöne Mischung aus sowohl finsteren Motiven, diabolischen Bestrebungen, als auch ja, dem Mammon und dieser ganzen Profitgier, dass man Paulus und Silas also verunglimpft hat, Rufmord, einen Aufruhr gemacht hat und ja, dass eben dann auch die staatliche Gewalt, die wollen einfach nur ihre Ruhe haben, staatliche Gewalt, die wollten damals nur ihre Ruhe haben. Das war nicht so wichtig, ob das jetzt hier fair ist oder so. Also sie waren ohne Gerichtsverhandlungen, ohne Anwalt ins Gefängnis gebracht worden. Man hat sie auch geschlagen, ja, das war damals auch noch üblich. Und so, dass sie also auch verwundet waren und dann waren sie jetzt mitten tief im Gefängnis. Und nochmal, wir kennen ja die Geschichte, wie sie ausgeht. Ja? Und deswegen ist das für uns so eine schöne Geschichte. Aber wenn wir uns hineinversetzen in Paulus und Silas, dann muss man mal überlegen, okay, diese beiden Männer waren also unterwegs. Sie waren unterwegs, Gott zu dienen, waren ausgesandt von ihrer Gemeinde. Sie haben das getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Sie haben Jesus einfach bezeugt. Sie haben Menschen geliebt. Und nun sind sie verwundet. Also die wurden so geschlagen, das gibt offene Wunden. Ja, das ist blutig, das kann eitern. Sie sind jetzt tief in einem Gefängnis. Das ist kein Gefängnis nach heutigen Maßstäben, das ist so ein dunkles, finsteres, römisches Gefängnis. Und sie sind auf einmal da und fragen sich, womit haben wir das verdient? Ja. So geht es ja auch uns manchmal, wenn auf einmal plötzlich etwas geschieht, es muss nicht so etwas sein, aber auf einmal passiert etwas und fragen uns, warum? Warum geht es mir jetzt schlecht? Warum muss ich leiden? Woher kommt das jetzt? Ich liebe doch Gott und ich diene ihm doch. Warum? Also ich finde, Paulus und Silas hätten schon eine Menge Grund gehabt, unzufrieden zu sein, um es mal sachte auszudrücken. Man muss sich auch vorstellen, sie waren ja verbunden mit anderen Glaubensgeschwistern. Manche waren weit weg und andere waren vielleicht in der Stadt, die sie schon kennengelernt haben. Sie hatten auch gar keine Möglichkeit, irgendwem irgendwie eine Nachricht zu geben, was mit ihnen los ist. Ich meine, das schmerzt ja auch, oder? Wenn man seinen Lieben nicht sagen kann, wo man ist und dass man noch lebt und diese Dinge. Keine Möglichkeit. Und jetzt müssen wir auch noch mal so weit drüber nachdenken, sie wussten ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. So, sie wussten auch nicht, was wird am nächsten Tag sein. Und am übernächsten Tag. Sie wussten ja nicht, werden wir jetzt jeden Tag Schläge kriegen oder rastet hier irgendwann einer aus und wir werden erstochen oder... Wann kommen wir denn wieder raus? Kommen wir noch mal raus? Wann kommen wir denn wieder raus? In einer Woche? Oder vielleicht in 3 Jahren? Oder vielleicht nie mehr? Also, wenn jemand Grund hätte, undankbar zu sein, dann die beiden. Also, ich könnte dich total nachvollziehen. Und wir wissen natürlich auch nicht im Detail, was sie da alles nun gebetet und gesagt haben. Aber was uns gesagt wird, ist, sie lobten Gott. Sie lobten Gott. Mitten in dieser dramatischen Situation. Ja. Vielleicht haben sie auch irgendeinen Rachepsalm gelesen. Das gibt es ja im Alten Testament, was damals auch ihre Bibel, ihr Wort Gottes war. Damit sie auch vertraut waren. Vielleicht haben sie das auch. Aber es wird uns eben ausdrücklich gesagt, dass sie Gott lobten und dass sie Hymnen sangen, also Loblieder auf Gott. Also Hut ab. Ich glaube, dass sie eben gelernt hatten zu beten, dass sie vertraut waren mit Jesus, dass sie Gott vertrauten in dem Umstand, in dem sie waren und dass sie von daher sich einfach entschieden haben, wir werden jetzt Gott loben, wir wissen nicht, was passiert, aber was wir tun werden, wir werden Gott loben. Gott ist größer als dieses Gefängnis, Gott ist mächtiger als der Kerkermeister. Und wir wissen zwar nicht, was passiert, vielleicht werden wir hier auch sterben, dann ist es auch okay. Aber wer weiß, was Gott tut? Keine Ahnung. Ich habe mal so nachgeschaut, was so übliche Lieder waren, die man damals so gesungen hat. Wir haben ja diese Lieder in den Psalmen. Und es könnte gut sein, das weiß ich natürlich nicht, aber es könnte gut sein, dass sie vielleicht Psalm 113 gesungen haben. Ja, das gehört so zu den Lobliedern ab 113. Psalmen sind ja auch so geordnet. Und vielleicht haben sie gesungen, Halleluja, lobt ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobt der Name des Herrn. Vielleicht haben sie das gesungen. Und jetzt mal in der Situation. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Von heute an, wo wir in diesem finsteren Loch hier sitzen, es geht uns schlecht, wir haben Schmerzen, eitrige Wunden, wir wissen nicht, was wir zu essen kriegen, wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben, aber gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ja, wahrscheinlich, hoffentlich sehen wir morgen nochmal die Sonne aufgehen. Und dann wird sie wieder untergehen und wird sie wieder aufgehen. Gott ist immer noch Gott. Er ist immer noch der Schöpfer. Vielleicht haben sie auch Psalm 114 dann gesungen. Da heißt es, Psalm 114, als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Das Meer saß und floh, der Jordan wandte sich zurück, die Berge hüpften wie die Widder, die Hügel wie die jungen Schafe. Was war mit dir, du Meer, dass du flohest, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder, ihr Hügel wie die jungen Schafe. Vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und Gestein zur Wasserquelle. Ein wunderbares Lied, was ein Stück weit der Geschichte Israels zusammenfasst, nämlich dieses gewaltige Wunder, was das Volk Gottes erlebt hatte, als der Pharao sie unterdrückte, aber Gott Wunder tat, dass sie dann befreit wurden. Das haben sie vielleicht gesungen. Und als ich so über diesen Psalm nachdachte und den auswählte und mir das so vorgestellt habe, wie sie da im Gefängnis sind, da dachte ich, oh, interessant, in diesem Psalm heißt es, vor dem Herrn erbebe du Erde. Oh. Ja, Gott ist mächtig. Ja, auch Erdbeben sind nicht etwas, was Gott unruhig stimmt oder so, uns Menschen natürlich schon. Vielleicht haben sie das gesungen und was passierte? Ein Erdbeben. Und durch das Erdbeben, ja, fallen irgendwie die Türen aus den Schlössern und die Fesseln fallen ab und sie sind frei. Sie haben richtig kräftig Gott gelobt, es wird uns ja gesagt, dass die anderen Gefangenen das auch hörten. Das finde ich auch interessant, so die Bemerkung, weil die haben nicht so, Paulus und Silas, naja, komm, wir sind ja auch Christen und lass uns mal so ein bisschen eben Gott loben, aber nicht, dass die anderen das noch hören, weil dann kriegen wir noch Ärger oder morgen klauen die unser Essen oder so. Nein, also die waren wirklich voll des Geistes und mutig, haben sich entschlossen, schlimmer kann es nicht mehr gehen, wir werden Gott loben und die anderen sollen es hören. Ich sagte schon, dass ich dieses Erdbeben natürlich erstaunlich finde und es ist natürlich augenscheinlich sehr erstaunlich, aber es gibt etwas Zweites, was ich auch sehr erstaunlich finde. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Als nun da die Türen sich alle öffnen und die Leute alle raus können, der Kerkermeister sich das Leben nehmen will, sagt Paulus, Warte mal. Mach das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte in der Situation. Ich meine, das war der Typ, der hier nicht freundlich mit mir umgegangen ist. Das war der Repräsentant der Staatsgewalt, der mich unrechtmäßig verhaftet hat, wo ich jetzt zu leiden habe. Also, ich vermute mal, wenn die Gefängnistüren aufgesprungen wären, und das war ein Wunder Gottes, ja, ich werde aber zügig raus. Und mit Silas zusammen. Und die anderen da, hätte ich vielleicht noch gesagt, das war unser Gott, ihr glaubt an Gott und weg. Ja, also finde ich, wäre doch wirklich ein normales, nachvollziehbares Verhalten gewesen. Aber was Paulus hier macht, und ich denke zusammen mit Silas, ist, dass er eigentlich jetzt seelsorgerlich mit einem Suizidgefährdeten umgeht. Warte mal. Wir sind noch alle hier. Das ist doch total erstaunlich. Wir wissen nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber vielleicht hat Paulus in dem Moment geistesgegenwärtig, wie er ist, und ein Leitertyp war er auch, gesagt, okay, die Türen sind zwar auf, aber lasst uns noch mal erst hier bleiben. Ich weiß nicht warum, aber er hat gesagt, wir sind alle noch hier. Und er kümmert sich um seinen Feind. Er kümmert sich um seinen Feind. Vielleicht sagst du, ja, das ist doch auch ganz genau richtig so. Also ich finde das genauso ein Wunder wie das Erdbeben. Dass er mit Schmerzen und all diesen Problemen und all dieser Ungerechtigkeit sagt, jetzt kümmern wir uns mal um den Kerkermeister. Jetzt tun wir alles, dass der sich nicht das Leben nimmt. Ich finde das großartig. Ich finde, das ist ein Wunder, was in meinem menschlichen Herzen stattfand. Bei Paulus und bei Silas zu sagen, genauso wie sie auf Gott vertrauten in der Situation, waren sie dann auch bereit, im Sinne Gottes zu handeln an den Menschen, die in ihrem Umfeld waren. Total Jesus-mäßig. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Also ich habe noch eine Menge zu wachsen, bis ich da mal gut unterwegs bin mit der Feindesliebe, also bin ich mal ganz ehrlich, da habe ich erstmal andere Regungen, wenn jemand ungerecht mit mir umgeht oder was auch immer, ein Kratzer in mein Auto macht oder was auch immer. Ich bin da noch sehr auf dem Weg. Die Predigt heißt ja, Danken schützt vor Wanken. Da gibt es so ein altes deutsches Sprichwort. Kennt jemand das? Da gibt es noch einen zweiten Teil, der heißt, Loben zieht nach oben. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Ist vielleicht sehr banal, sehr simpel, hört sich fast wie ein Kinderlied an, aber kann man sich gut merken, oder? Das kann man sich richtig gut merken, deswegen habe ich das auch so benutzt. Was hätte denn sein können bei Paulus und Silas? Wieso hätten sie denn wanken können? Ja, sie hätten natürlich sehr wanken können in dieser Situation. Gott, wo bist du? Warum hast du das zugelassen? Wie kann das nur angehen? Und dann die Situation, als das Wunder passierte. Ah, das geschah ihm bloß recht, diesem Kerkermeister. Wir hoffen, dass er jetzt sein Urteil bekommt und dass die Instanz über ihn hinrichtet dafür. Ja, das schad ihm nur recht und so. Und die ganzen anderen, die uns verleumdet haben in der Stadt und so. So, das haben sie jetzt davon. Ich glaube, dass Paulus und Silas einfach Menschen waren, die haben nicht jetzt gerade mal entschieden, in diesem Gefängnis in der Situation Gott zu loben. So, hey, das wäre doch mal jetzt eine gute Idee. Ja, stimmt, haben wir noch nie gemacht, aber es ist eine gute Idee. Also sie waren Menschen des Gebetes. Sie waren geübt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ja, sie waren verbunden mit Christus. Sie glaubten an den man nicht sehen kann, aber mit dem man sehr wohl eng verbunden sein kann. Ich weiß nicht, wie oft haben sie täglich gebetet. War das dreimal, war das fünfmal? Ja, manchmal auf den Reisen ging es vielleicht nicht, aber sie gehörten zu diesen Menschen, und das hat der Paulus ja auch mal geschrieben, betet ohne Unterlass. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17, finden wir das. Betet ohne Unterlass. Vers 18 geht es weiter, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und Vers 19 heißt es, den Geist, gemeint ist der Heilige Geist, löscht ihn nicht aus. Ich glaube, hier ist ein Zusammenhang bei diesen Aussagen. Betet ohne Unterlass, seid dankbar und löscht den Geist nicht aus. Es ist eng verwoben, diese Aussagen, mit der Realität des Heiligen Geistes in uns. Und beten ohne Unterlass, da gibt es ja auch manche Theorien, was das so bedeutet. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es bedeutet, dass wir die ganze Zeit mit Gott reden. Das kann ja nicht sein, denn wir haben ja auch Aufträge in dieser Welt. Wir sind ja dazu da, ja, unsere Arbeit ehrlich zu tun, dem Nächsten zu dienen und zu helfen und zu unterstützen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Auftrag und Teil unseres Lebens. Es geht nicht darum, dass wir da ständig irgendwie brabbeln. Natürlich kann man sagen, das ist unter uns Pfingstlern ja auch ein guter Gedanke, dass das Sprachengebet natürlich eine starke Hilfe ist, mehr beten zu können als nur mit dem Verstand. Und man kann es ja auch in Gedanken tun. Aber ich möchte mal sagen, ich hoffe, da ist jetzt keiner angegriffen von mir, Aber auch das die ganze Zeit zu tun, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie auch eine Art von Multitasking, wenn man jetzt gerade mal anderen Menschen dient oder zuhört oder irgendwas anderes tut. Es gibt ja auch irgendwie etwas, das ist dann zu fromm, ne? Oder zu geistlich, das nennt man übergeistlich, das ist auch nicht gesund. Aber betet ohne Unterlass heißt, führt ein Leben des Gebetes. Euer Leben soll eigentlich vom Gebet durchwoben sein. Und da gibt es ja viele Formen. Da gibt es die intensive Gebetszeit, die wir meist stille Zeit nennen. Und dann gibt es die Stoßgebete zwischendurch. Und dann gibt es vielleicht nochmal die 5-Minuten-Pause mittags, wo man sagt, ja, die kann ich auch zum Gebet nehmen. Ich muss da immer so an die Raucher denken, ja. Die nehmen sich das ja einfach raus. Ich muss jetzt eine rauchen. Und egal an welchem Arbeitsplatz, dann machen die halt 5 Minuten Pause, gehen eine rauchen. Hat mir auch heute viele so Häuschen gebaut, wo die dann da reingehen können, sich da voll qualmen können dann. Aber manchmal denke ich, warum haben wir da so wenig Rückgrat und sagen, ich brauche mal eben 5 Minuten Pause. Ja, wieso, warum das denn? Ja, ich möchte beten. Versteht mich richtig, ich meine das so als inneren Antrieb und nicht als Zwang oder Pflicht oder das muss ich auch noch tun, damit Gott mich lieb hat. Nein, der hat uns sowieso lieb. Ja. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar, selbst wenn ihr im tiefsten Gefängnisloch sitzt und man ungerecht mit euch umgegangen ist. Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Das von Herzen zu tun, ist ein Lernprozess. Paulus und Silas wankten nicht in ihrem Glauben. Ja, wanken heißt ja irgendwie wackelig stehen, die Gefahr umzukippen und übertragen, ist es ein Unsichersein oder etwas in Frage stellen. Seelsorgerlich möchte ich sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn wir in einer Krise sind, wenn wir schwere Dinge erleben, traumatische Dinge vielleicht, Ungerechtigkeiten, ist völlig in Ordnung, dass wir da ganz ehrlich Fragen an Gott stellen dürfen und mit ihm reden. Hiob hat das vorgemacht, manche Psalmen machen das vor. Das Ziel ist halt, und dann will Gott uns helfen, dass wir gerade durch solche Erfahrungen eigentlich noch fester gegründet werden darin, dass Gott da ist und dass Gott gut ist und dass er einen Plan hat und dass er auch einen Ausweg hat. Ob das bedeutet, dass man schnell wieder rauskommt aus dem Gefängnis oder das bedeutet, dass man die Kraft bekommt, in der Schwierigkeit zu bleiben und ganz besonders die Nähe Gottes erlebt. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Die beiden sind ein wunderbares Beispiel dafür, dass sie schafften, in dieser bedrückenden Atmosphäre, in der sie waren, in den unglaublich schwierigen Umständen, wo sie waren, doch verbunden zu sein mit dem unsichtbaren Gott, der bei ihnen war. Wirklich connected zu bleiben und zu wissen, ja, wir sind hier unter einer uns nicht freundlich gesinnten Macht, aber du bist größer. Du bist größer. Unser Leben ist zwar vordergründig gerade in der Hand des Kerkermeisters, ja, es stimmt nämlich in gewissem Sinne, der kann Sachen bestimmen und befehlen, der kann sagen, morgen kriegt ihr nichts zu essen oder ihr kriegt nochmal Schläge, ja. Aber die größere Wirklichkeit ist, dass wir in der Hand Gottes sind. Das ist die größere Wirklichkeit, weil unser Gott ist so groß. Der kann. Der hat einen Weg, der hat einen Plan. Ob wir nun als Märtyrer hier sterben oder ob wir befreit werden und wieder das Evangelium predigen können. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Ich möchte uns ermutigen, dass wir auch ein Leben führen, was von Gebet geprägt ist. Dadurch, dass wir uns einfach Zeit dafür nehmen. Aus einem inneren Antrieb, aus einer Sehnsucht, aus dem, ich möchte das nicht verpassen, dass ich lebe angesichts Gottes, dass ich lebe in dem Bewusstsein einer Gegenwart. Also Gott braucht das nicht, dass wir viel beten, aber wir brauchen das eigentlich, dass wir viel beten. Nicht um irgendwas, irgendeine Medaille zu kriegen, aber weil es uns hilft, mehr in der Gegenwart Gottes zu leben und mit ihm zu rechnen und zu wissen, er ist da. Wir haben eine Menge zu danken. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles auflisten. Denk du einfach über dein Leben nach.
Vielleicht hast du gerade auch Schweres zu tragen. Das darfst du gerne mit Gott teilen. Aber vielleicht gibt es auch etwas, wo du ihm danken kannst. Weil Loben und Danken verändert die Sichtweise. Es verändert für uns die Sichtweise. Das ist das Geheimnis. Wir sehen nicht einfach nur das Schwierige, wir sehen auch, dass es Gott gibt. Und wir sehen sogar die anderen Menschen, sogar die Unfreundlichen, als Menschen, die Gott liebt und denen wir dienen können. Das ist für mich das größte Wunder in unserem heutigen Text. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und möchte noch beten. Wunderbarer Herr, wenn wir dich gefunden haben und mit dir leben dürfen, dann sagst du, wir sind neu gemacht, eine neue Schöpfung. Ganz Neues hat angefangen und Altes hört auf. Wir bitten dich heute Morgen, dass wir leben können in dieser neuen Sphäre, in diesem Neuen, wozu du uns geschaffen hast, als Kinder Gottes, als deine Diener, als solche, die bezeugen können, Jesus lebt. Und danke, dass du uns verwandelst und dass du uns zu Menschen machst, die immer mehr mit dir verbunden sind und in diesem Bewusstsein leben dürfen, dass du immer da bist, dass du immer für uns bist und dass du uns verwandelst zu Menschen, die andere Menschen lieben können. Ja, die Menschen, mit denen wir eng zusammenleben, aber auch solche, die wir erstmal nicht als liebenswert ansehen. Danke für die Kraft deines Geistes und danke, dass du bei uns bist und in uns bist. Wir danken dir von ganzem Herzen. Im Namen von Jesus. Amen.